Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe junge Leute, dem Gottesdienstbegleiter habt ihr den Titel entnommen, der euch vielleicht etwas rätselhaft vorkommt. Was heißt das? Komm vor dem Winter. Ich hätte diese Predigt aber auch so betiteln können: Hat sich dein Leben gelohnt? Das ist eine Frage, ja? Hat sich dein Leben gelohnt? Hat es sich für Gott und für die Menschen gelohnt, dass es dich auf dieser Welt gegeben hat? Ich schätze, viele Menschen stellen sich diese Frage erst dann, wenn sie nicht mehr lange zu leben haben. Die letzten Tage und Stunden im Leben eines Menschen sagen viel darüber aus, wie sehr oder wie wenig es sich gelohnt hat, dass es diesen Menschen gegeben hat. Und ich habe als Einstieg in diese Predigt zwei Menschen vor Augen, denen ich die Frage stelle: Hat sich dein Leben gelohnt? Der eine heißt Napoleon Bonaparte, französischer General, Diktator und Kaiser. Er starb am 5. Mai 1821 am fortgeschrittenen Magenkrebs in der Verbannung auf der Insel St. Helena im Atlantik. Und die andere Person, die ich gegenüberstelle, ist Paulus von Tarsus, ein erfolgreicher Missionar und einer der ersten Theologen des Christentums. Er starb im Jahr 64, vermutlich in Rom, unter Kaiser Nero, dem Märtyrertod, hingerichtet durch das Schwert. Napoleon, hat sich gelohnt, dass es dich gegeben hat? Was sah er, wenn er zurückblickte? Er sah einen Lebensweg, der ihn von den Pyrenäen bis Moskau führte, über die Pyramiden bis zum Berg Tabor. Und was sah er? Vernichtete Heime und Städte. Er starb allein. Zu seinen letzten Worten werden folgende Sätze gezählt: Ich liebe niemand, nicht einmal meine eigenen Brüder. Und noch ein Satz: Ich möchte gerne wissen, ob es überhaupt jemand auf der Welt gibt, der mich wirklich liebt. Paulus, hat es sich gelohnt, dass es dich gegeben hat? Wenn er zurückblickte, sah er einen Lebensweg, der ihn von Tarsus nach Jerusalem führte, ihm unterwegs nach Damaskus das größte Erlebnis seines Lebens bescherte und ihn dann zu einem reisenden Evangelisten machte. Antiochia, Syrien, Zypern, Kleinasien, Philippi, Thessalonika und Athen, Ephesus, Makedonien. Dann die Gefangenschaft in Caesarea und die Überführung nach Rom. Und was sah er, wenn er zurückblickte? Gegründete und gefestigte Gemeinden, gesegnete Heime, Städte und Länder. Und in den letzten Stunden und Tagen seines Lebens war er nicht wie Napoleon allein. Sein Schüler Timotheus war dabei, vielleicht auch Markus, den er nach seiner ersten Enttäuschung schätzen gelernt hatte. Und auch ein Arzt, ein Privatarzt war dabei, Lukas, der Schreiber des Evangeliums und der Apostelgeschichte. Einige seiner letzten Worte des Paulus kennen wir, weil sie in seinem Brief enthalten sind, den zweiten Brief an seinen Schüler Timotheus. Geschrieben zu einem Zeitpunkt, als Timotheus noch nicht bei ihm in Rom war. Und jetzt möchte ich diese Worte mit euch lesen, einen Auszug zumindest. Schlag bitte auf 2. Timotheus Kapitel 4, 2. Timotheus 4, ich lese die Verse 9 bis 13 und dann springe ich zu Vers 21. 2. Timotheus 4, ab Vers 9. Beeile dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessaloniki gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Vers 13, den Mantel, den ich in Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Und jetzt springen wir zu Vers 21. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Da kommt der Titel meiner Predigt. Komm vor dem Winter. Das, worum Paulus den Timotheus bittet, und das ist in der Bibel in so einem heiligen Buch enthalten, macht mir Paulus sehr menschlich und sympathisch. Er will den Mantel haben. Klar, es wird Winter, es ist kalt und feucht in diesem Verlies, in diesem Gefängnis, wo er sitzt. Und die Bücher, Bücher, ganz wichtig. Wie könnte man sonst einen Gefängnisaufenthalt ohne Bücher überstehen? Wenn ich auf Reisen gehe, nehme ich so viel Lesestoff mit, weil ich immer mit einer Entführung oder mit Gefängnis rechne. Und um das zu überleben, nehme ich viel Lesestoff mit. Inzwischen nicht unbedingt Bücher, sondern ein Tablet, wo die alle drin sind. Wiegt weniger. Besonders aber die Pergamente. Das heißt, Paulus legt Wert nicht allein auf Geschichtsbücher oder Fachbücher, sondern er möchte die Pergamente. Was ist das? Das ist die Heilige Schrift. Das ist das Wichtigste, was er haben will an Büchern. Das macht ihn sehr, sehr menschlich. Paulus wird beides brauchen. Den Mantel für den Leib, wenn es kalt wird, und die Bücher für den Geist, wenn es schwer wird zu leben und zu glauben, zu schreiben und zu beten. Kennt ihr auch das? Zeiten, wo es schwer wird zu beten? Ich kenne sie kaum, aber ich kenne viele, die diese Zeiten kennen. Aber das Wichtigste sind natürlich nicht jetzt die Bücher unbedingt und der Mantel, sondern du selbst, Timotheus. Du sollst kommen und Markus mitbringen. Weil Paulus ein Mensch ist, weil er sich nach menschlicher Nähe sehnt und weil Timotheus, der ihn 15 Jahre lang begleitet und unterstützt hatte, sein lebendiges Vermächtnis an die ersten Christengemeinden war. Interessant, liebe Geschwister, interessant, wie viel wir ein Leben lang zu brauchen meinen. Und bei einem Umzug kommt alles heraus, was wir zu brauchen meinen. Und wie wenig einem Menschen in den letzten Tagen seines Lebens wirklich wichtig ist. Der Mantel steht für Wärme und Schutz, Bedeckung und Bewahrung. Die Bücher stehen für Weite und Trost, Belebung und Ermutigung. Das ist es, was wir alle brauchen. Einen Mantel von außen gegen die Kälte der Welt und die Bücher für innen gegen Erstarrung und Verflachung. Der Mantel deckt uns außen, die Bücher beleben uns innen. Und Gott hat immer beides für uns. Den Mantel seiner Liebe und die Worte des Lebens. Gott gewährt beides, den Schutz von außen und die Erweckung von innen. Der Mathematiker Gauss lag todkrank zu Bett und sagte zu seiner Tochter, decke mich warm zu und gib mir die Bibel. Wohl uns, wenn einer da ist, der uns mit Liebe zudeckt und uns die Worte des Lebens reicht und zuspricht. Und eingerahmt werden diese Worte mit zwei Aufrufen. Vers 9, beeile dich, dass du bald zu mir kommst. Vers 21, beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Komm vor dem Winter. Eindeutig, die Schifffahrt ist im Winter gefährlich. Siehe den letzten Schiffbruch des Paulus. Komm schnell, schreibt Paulus in Vers 6, denn die Zeit meines Hinscheidens, meines Sterbens ist gekommen. Meine Predigt hat zwei Hauptpunkte und der erste lautet, es gibt ein zu spät für Menschen, die warten. Komm vor dem Winter, lieber Timotheus, sonst ist es vielleicht zu spät. Ob es auch Menschen gibt, die auf dich warten, weil sie einsam sind, am Erfrieren? In der Bibel, das dürften die meisten von euch wissen, gibt es für unsere Wortzeit zwei Begriffe. Chronos und Kairos. Chronos ist uns geläufig, ja, Chronometer. Chronos, Chronometer. Das ist die Zeit am Maß, die Zeit, die gemessen werden kann, die Zeit, die sich in die Länge zieht. Und dann der Begriff ist Kairos. Und Kairos ist etwas ganz anderes. Kairos meint der günstige Augenblick, der passende Augenblick, der richtige Augenblick. Und wenn Jesus sagt zu den Jüngern, meine Zeit ist noch nicht da, Kairos, der richtige Zeitpunkt ist noch nicht da. Wie Paulus im Gefängnis sehnte sich auch der Mensch Jesus in Gethsemane nach menschlicher Nähe und Anteilnahme. Daher nahm er drei seiner Gefährten, Petrus, Jakobus und Johannes, mit sich. In seiner äußersten Not sehnte er sich nach Worten der Wertschätzung und des Mitgefühls. Das war der Kairos für die drei Jünger und sie haben ihn verschlafen, verpasst. Jakobus starb als erster der Apostel für seinen Herrn. Johannes starb als letzter der Apostel und davor ertrug er die Verbannung auf Patmos aus Treue zu seinem Herrn. Petrus starb dem Märtyrertod, vermutlich gekreuzigt, in Rom, ebenfalls aus Liebe und Treue zu seinem Herrn. Alle drei lebten und starben für Jesus. Aber wie viel hätten sie dafür gegeben, den Kairos in Gethsemane nicht verpasst zu haben? Ob es auch Menschen gibt, die auf dich warten? Timotheus, komm bitte bald, komm noch vor dem Winter. Stellt euch vor, Timotheus hätte sich Zeit genommen, um ein paar wichtige Gemeindebesuche zu machen. In Ephesus, Milet, Kolosse, ein wichtiger Dienst. Oder um ein paar Einkäufe für Paulus zu tätigen. Was, den alten Mantel? Nein, ich kaufe ihn einen neuen und einen warmen Rock dazu. In Troas angekommen, hätte er dann die Bücher und Pergamente geholt, wäre zum Hafen gegangen und hätte gefragt, wann fährt das nächste Schiff nach Rom? Oh, es tut uns leid. Erst wieder im April. Dann hätte er das erste Schiff genommen, hätte Paulus nicht getroffen, sondern nur Lukas. Ja, lieber Timotheus, er ist im Dezember enthauptet worden. Jedes Mal, wenn der Aufseher näher kam, hat er nach dir gefragt. Seine letzte Botschaft für dich war, sag Timotheus, meinem Sohn im Glauben, wie sehr ich mich nach ihm gesehnt habe, wie sehr ich ihn geschätzt habe, wäre er bloß vor dem Winter gekommen. Das ist nicht so passiert, das habe ich jetzt mir ausgedacht und ausgemalt. Aber könnt ihr vorstellen, wenn es so passiert wäre, welche Vorwürfe sich Timotheus ein Leben lang gemacht hätte? Die Gemeindebesuche hätte er verschieben sollen. Und die Einkäufe für Paulus, ja, die waren gut gemeint, aber nun völlig umsonst. Er hätte den Kairos verpasst. Und das Verpasste ließe sich nicht mehr nachholen. Ob es auch Menschen gibt, die auf dich warten? Euch ist sicher nicht entgangen, dass ich diese Frage jetzt zum dritten Mal stelle. Und diese Frage kannst nur du persönlich beantworten. Nicht hier, mir oder anderen gegenüber, sondern in der Stille vor Gott. Während der Predigt vielleicht sogar noch, oder danach, oder heute nach der Taufe, oder wenn du diese Woche, über diese Woche, morgen oder während der Predigt nachdenkst oder sie nachliest, und mit Gott darüber sprichst. Wo wartet ein Mensch in deiner Umgebung, der sich in seiner Seele nach Nähe, Zuwendung einem Händedruck, einer Umarmung sehnt. Vielleicht nach einem Zuspruch aus der Bibel. Oder dass du ihnen ein Lied spielst oder vorliest, je nach Begabung. Vielleicht ist jemand, der heute oder schon länger nicht hier im Gottesdienst ist und dem es gut täte zu hören, dass du ihn vermisst und dass du dich freuen würdest, ihn wiederzusehen. Vielleicht ist das dein Ehepartner oder eines deiner Kinder oder ein Elternteil. Wann hast du ihnen zum letzten Mal gesagt, wie viel sie dir bedeuten und warum? Vielleicht ist das jemand, mit dem du dich nicht besonders gut verstehst, ihm aus dem Wege gehst, unversöhnt. Was hindert dich daran, den ersten Schritt auf ihn zuzugehen und ihm die offene Hand zu reichen, egal ob er seinerseits dich um Verzeihung bittet oder nicht? Ich weiß nicht, wer das alles sein könnte. Nächstes Jahr könnte ich dir vielleicht sagen, vielleicht, aber dann wäre der Winter vorbei, der Kairos. Dann wäre es möglicherweise zu spät. Ich habe von einem englischen Essayist und Historiker, den Namen findet ihr in der schriftlichen Zusammenfassung, der 40 Jahre lang verheiratet war, sich mit seiner Frau intellektuell sehr gut verstanden hat, aber dem Schuldgefühle plagte, als nach dem Tod seiner Frau er ihr Tagebuch las. Hier ein Auszug aus der Grabinschrift, die er für sie verfasste. 40 Jahre lang war sie die treue und liebevolle Gefährtin ihres Mannes. Durch Wort und Tat stand sie ihm so unermüdlich zur Seite, wie niemand sonst es hätte tun können. Sie starb in London am so und so vielten. Von ihm plötzlich gerissen, erlosch mit ihrem Tod das Licht seines Lebens. Das hört sich sehr schön, nicht wahr? Dann schrieb er in seinem Tagebuch die wohl traurigsten Worte der englischen Literatur. Zitat: Hätte ich dich nur 5 Minuten länger an meiner Seite gehabt, dass ich dir diese Worte hätte sagen können. Ob auch jemand auf solche ähnliche Worte von dir wartet. Bei der Sache, bei dieser Brandkatastrophe in Bukarest und auch heute um 4 Uhr morgens, als ich las, was in Paris geschehen ist, kam mir der Gedanke, sprich die Frage in den Sinn, wie sind diese Menschen aus dem Leben gegangen? Und bei Bukarest kam mir die Frage in den Sinn, ob an diesem Freitagabend, bei diesem Brand in diesem Club, in dieser Diskothek, auch ein adventistischer Jugendlicher ums Leben gekommen ist? Natürlich nicht. Am Sabbat, am Freitagabend, ein adventistischer Jugendlicher in der Disco hat doch nichts zu suchen. Wir sind alle Menschen. Nehmen wir an, der junge Mann oder junge Frau, ist egal, verabschiedet sich. Ich gehe in die Disco, statt in die Gebetsstunde oder was weiß ich wohin. Ich gehe in die Disco, Freitagabend. Wie hätten ihn die Eltern verabschiedet? Das wären die letzten Worte gewesen. Mit einem Vorwurf, mit einer Strafpredigt oder vielleicht mit den Worten: Lieber Sohn, liebe Tochter, du kennst unsere Einstellung dazu, aber wir haben dich trotz allem lieb und wir beten immer für dich. Hätte dieser junge Adventist oder Adventistenkind das den Brand überlebt, dann wäre in seinem Leben vermutlich für immer eingeprägt geblieben: Trotz allem, meine Eltern lieben mich und beten für mich immer, egal wo ich bin und wohin ich gehe. Hätte er oder sie aber nicht überlebt Und hätten diese Eltern ihn nicht so oder sie verabschiedet, sondern mit Vorwurf oder Strafpredigt, dann hätten sie ein Leben lang darunter gelitten, dass das ihre letzten Worte gewesen sind. Mir ist nicht bekannt, ob ein junger Adventist dort war oder nicht, vermutlich nicht. Sonst hätten wir schon erfahren, vielleicht, ich weiß es nicht. Darauf kommt es mir nicht an. Es kommt mir jetzt darauf an, wie verabschieden wir uns als Ehepartner? Wie verabschieden wir uns in die Nacht? Ich habe schon öfters gehört, am nächsten Morgen war der Partner im Bett neben einem tot. Und der hat gar nichts gemerkt. Was waren die letzten Worte? Ein Streit? Eine Spannung? Oder ein Gebet und ein Ich liebe dich, mein Schatz? Und wie verabschieden wir uns von unseren Kindern? Manchmal im Stress am Morgen. Oder die Kinder von ihren Eltern. Ach, ich habe gebetet, dass ich euch durch diese Predigt nicht bedrücke und hier euch in eine Depression stürze. Ich hoffe, der Heilige Geist verhindert das. Aber ich möchte bewusster denken. Ich möchte bewusster leben. Bewusster dran denken. Weil wir so oberflächlich sind und so sehr mit uns selbst beschäftigt und für die Mitmenschen um uns, manchmal für den Partner und für die Kinder oder für die Eltern, nicht die Antenne ausfahren, um uns in die Lage zu versetzen, um uns zu überlegen, was könnten Sie jetzt von mir brauchen, damit es sich gelohnt hat, dass ich gelebt habe. Ich mache weiter. Der zweite Punkt lautet in meiner Predigt: Es kann ein zu spät für den Heiligen Geist geben. Nicht nur für Mitmenschen, sondern für den Heiligen Geist. Es gibt auch eine Art des Werbens um dich, um deine Aufmerksamkeit, um eine Entscheidung oder eine Reaktion von dir. Ein Werben, das auch vom Heiligen Geist kommt. Und dich ganz persönlich meint. Weil es auch immer wieder einen Kairos in der Beziehung zu Gott, in der Hinwendung zu ihm gibt. Ein Kairos dieser Art ist die Bekehrung eines Menschen, der normalerweise auch die Taufe folgt. Ich möchte in dieser Predigt nicht den Gedanken auslassen, dass vielleicht jemand anders hier ist, der schon länger spürt, eigentlich sollte ich mich öffentlich für Jesus entscheiden. Und das durch die Taufe bekunden. Und sollte das der Fall sein, dann möchte ich dir, wer du auch immer sein magst, Mut machen. Komm vor dem Winter zu Jesus. Lass dich taufen und geh deinen Weg mit ihm. Der Winter, was ist das? Der Winter kann die Gewöhnung sein, die Gleichgültigkeit, das Nachlassen der Begeisterung für Gott und für geistliche Dinge. Der Winter, das kann der Einfluss von Freunden sein, die dich fast unmerklich davon ablenken, die Prioritäten so zu setzen, dass du eines Tages wirklich sagen kannst, ja, es hat sich gelohnt, dass es mich gegeben hat. Der Winter, das kann das Abstumpfen des Gewissens sein, weil du Entscheidungen in deinem Leben aus Angst vor Menschen vor dir her schiebst. Und dazu habe ich eine Begebenheit selbst erlebt, die haben wir im Verlag erlebt vor einigen Jahren. Die möchte ich euch auch erzählen. Es handelt sich um einen Unternehmer aus der damaligen DDR. Er lernte Adventisten kennen und durch sie auch Gott und die Bibel. Was er aber in der Bibel fand, vertrug sich nicht mit seinen unehrlichen Geschäftspraktiken. Sollte er so weitermachen wie bisher oder sollte er sich von Gott verändern lassen? Er bekam von diesem Ehepaar, adventistischen Ehepaar, Zeichen der Zeit je alle 3 Monate überreicht und er schrieb mir Briefe in den Verlag, anonym. Er bezeichnete sich als R. Und wir nannten ihn in der Redaktion Herr R. Und die warf er immer woanders ein, damit man auch nicht verfolgen kann, woher diese Briefe kamen. Und er schrieb mir einmal, es war am Ende so eine Packung Briefe, anonyme Briefe, und einmal schrieb er: Herr Dietz, ich habe Tabletten genommen, wenn sich mein Gewissen meldete. Wissen Sie, was mir eigentlich so unsicher macht? Es ist das Verhalten dieser Leute, er meinte das adventistische Ehepaar. Sie sind nicht nachtragend, sie machen mir keine Vorwürfe, sie sagen nur, dass ich ihnen leid tue und ich weiß gar nicht warum. Ich bin doch derjenige, der alles hat. Sie sind doch so einfach und im Vergleich zu mir ganz arm. Stellen Sie sich vor, diese Leute sind nicht mal neidisch auf die herrliche Wohnung, die ich habe, auf das schöne Geld, auf das feine Haus. Und dann schrieb er: Was würde meine Frau antworten, wenn ich sagen würde, ich möchte mein Leben ändern? Was würde meine Mutter sagen? Was würden meine Kinder sagen? Wie sollte ich diesem Herrn R. antworten, wenn er seine Adresse nicht wusste? Tja, durch Zeichen der Zeit, mein Editorial, viele Editorials dieser Zeit sind meine Antwort an Herrn R. Und dann kam wieder sein Brief und dann merkte ich, der hat's gelesen, der weiß, dass ich ihn gemeint habe. Und so entstand ein interessanter Dialog, eher per anonymen Brief, meine Antwort immer per Editorial auf Seite 3 in Zeichen der Zeit. Eines Tages bin ich zu einem Gemeindesabbat, Vormittag und Nachmittag, in Gera. Und da begegne ich einer Schwester und durch das Gespräch, sie erzählt mir, ja, ich verteile Zeichen der Zeit und ich gebe einem Herrn immer regelmäßig und der liest sehr gerne, besonders deine Editorials. Und ich fragte sie, weil ich einen Verdacht hatte, was ist dieser Herr vom Beruf? Ja, der hat ein, wie sagt man, Beerdigungsunternehmen, Schreinerwerkstatt und Beerdigungsunternehmen. Und dann wusste ich in diesem Augenblick, das ist Herr R. Denn aus manchen Andeutungen hatten meine Frau und ich vermutet, der Mann ist Beerdigungsunternehmer. Was sollte ich jetzt tun? Schwer, nicht wahr? Ich wollte ihn, der sich so stark abgeschirmt hat und dessen Vergangenheit ich nicht kannte, der so viel Angst hatte, dass er enttarnt wird. Ich habe der Schwester gesagt, wärst du bereit, diesen Fan ein Briefchen mitzunehmen? Heute Mittag, wenn du nach Hause gehst oder heute Abend. Dann habe ich ein Briefchen geschrieben, schnell in der Pause, angedeutet, Herr R., sollten Sie Herr R. sein, der diese Zeilen liest, möchte ich Ihnen sagen, ich bin hier, ich übernachte heute noch hier. Wenn Sie möchten, könnten wir uns treffen, damit wir miteinander reden. Ich überlasse es Ihnen. Und ich habe gewartet und geguckt und Handy geguckt, es kam kein Anruf. Dann habe ich von zu Hause aus, vom Verlag aus, einen Brief an die verschlossen an Herrn R. geschrieben und der Schwester geschickt, mit der Bitte um Weitergabe an diesen Herrn, den sie da kennt. Lieber Herr R., am vergangenen Wochenende war ich in Gera zu einer Vortragsreihe, so habe ich es umschrieben. Am Samstag habe ich Frau so und so, den Namen nenne ich es hier nicht, kennengelernt. Sie hat mir in einer Pause von einem Herrn erzählt, der gerne Zeichen der Zeit liest. Während des Gesprächs dachte ich mir, ob Sie eventuell damit gemeint sein könnten. Ich fragte die Dame, was dieser Herr vom Beruf sei. Als sie mir sagte, Bestatter, wusste ich, dass Sie es sind. Ich weiß nicht warum, aber während des Briefwechsels habe ich manchmal darüber nachgedacht, was Sie wohl vom Beruf sein mögen, und ich kam auf diesen Gedanken. Als ich dann eines Tages von Ihnen ein paar Sätze zusammenhanglos auf einem Zettel bekam, fand ich diese Vermutung bestätigt. Ich habe Frau so und so nichts gesagt. Sie weiß also nichts von unserem bisher einseitigen Briefwechsel. Und ich habe sie weder nach ihrem Namen noch nach ihrer Adresse gefragt, sondern ihr nur gesagt, dass ich ihr ein paar Zeilen für sie schicken werde. Lieber Herr R., für Sie ändert sich dadurch nichts. Sie können gerne in Ihrer Anonymität bleiben. Ich werde von mir aus nichts unternehmen, um Näheres über Sie zu erfahren. Ob Sie mir weiterhin schreiben wollen, steht Ihnen ebenfalls frei. Heute möchte ich Ihnen nur sagen, dass Gott Sie besonders liebt, weil Sie seine Liebe und seine Hilfe besonders brauchen. Aber er wird Sie niemals zu irgendetwas zwingen, denn für ihn gilt nur das, was wir freiwillig aus eigenem freien Entschluss machen. Ich bete weiterhin für Sie und verbleibe mit den besten Wünschen, Ihr Eli Dietz. Es ist eine unvollständige Gebetserfahrung, weil er sich nie wieder gemeldet hat. Ich hoffe aber, weil Gott Mittel und Wege hat, dass er ihn vielleicht auf irgendeiner anderen Weise ansprechen konnte. Aus meiner Sicht waren mein Besuch in Gera, mein Brieflein an ihn am Sabbat und später den Brief, den ich euch vorgelesen habe, der Kairos. Aber er hat sich meines Wissens nach weder geoutet noch für Gott entschieden. Vielleicht hat er die Tablettenration erhöht, um sein Gewissen zu beruhigen, bis dieses völlig abstumpfte und nicht mehr geschlagen hat. Daher meine Bitte und Einladung heute Morgen: Komm vor dem Winter. Das heißt, solange das Werben Gottes frisch und einladend in deinen Ohren und in deinem Herzen erkennbar ist, du wirst diese Entscheidung nicht bereuen. Und diese Entscheidung gilt natürlich nicht nur denen, die sich noch nicht für die Taufe entschieden haben, sondern sie gilt für jeden von uns, weil mit der Bekehrung und mit der Taufe der Weg mit Gott beginnt, den wir Heiligung nennen. Und Heiligung ist die Bekehrung und die Taufe ein Kairos, so ist die Heiligung ein Kronos, ein lebenslanger Prozess. Sie wird dauern, solange wir leben, bis Jesus wiederkommt. Denn Heiligung ist nichts anderes als der Prozess, Jesus in unserem Wesen ähnlicher zu werden. Und bei diesem Prozess spielen nicht wir die Hauptrolle, sondern der Heilige Geist. Und daher, bitte versteht das, was ich euch vorher erzählt habe, nicht falsch. Ich ermutige euch nicht, ab jetzt euch täglich anzustrengen, dem Partner, den Kindern, den Eltern ein liebes Wort zum Abschied oder überhaupt zu sagen. Nein, das ist der falsche Weg. Ich ermutige euch, eine ganz enge Beziehung zu Jesus zu suchen und den Heiligen Geist euer Herz zu öffnen, damit er uns so verändert, dass wir nichts anderes können, als uns so zu verabschieden, als diese wertschätzende Worte zu sagen, egal wem, ohne Planung, ohne auswendig lernen, ohne zu üben, nein, von innen heraus, weil das zur Frucht des Geistes gehört. Wie Paulus schrieb, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und bei diesem Prozess der Heiligung gibt es viele Ähnlichkeiten mit der Natur. Ich will nur zwei nennen, die restlichen lässt ihr bitte selbst. Blätter an einem Obstbaum haben ihre Bedeutung und einen Sinn. Aber das letzte Ziel eines Obstbaumes sind nicht die Blätter, sondern die Frucht. Jede Verästelung und Entfaltung eines Lebens hat ihre Bedeutung und ihren Sinn. Aber das höchste Ziel des Lebens ist, dass Gott es gebrauchen kann, um andere satt zu machen. Das ist in unserem Leben, und jetzt muss ich mich leider nach und nach auch einschließen, einmal Herbst wird, die Schönheit verwelkt, der Schmuck abfällt, der Lebensraum kahler und enger wird, ist eigentlich nicht traurig. Bedrückend wäre aber ein Herbst ohne Früchte und ohne Ernte. Wenn ein Leben zur Neige geht und keine Frucht für Gott und sein Reich gewachsen sind, das wäre traurig. Kommt vor dem Winter meint also im übertragenen Sinne nicht nur den Kairos, der grundsätzlichen Entscheidung für Jesus, sondern es meint auch täglich dem Werben des Heiligen Geistes zu folgen und Ja zu sagen, wenn er an uns arbeitet, unser Leben modelliert und umgestaltet. Paulus, hat sich dein Leben gelohnt? Vor den Worten, über die ich mit euch nachgedacht habe in dieser Predigt, schrieb Paulus Worte, die eigentlich die Krönung seines Lebens darstellen. Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also auch dir und mir. Amen.